So, und es scheint zu funktionieren. Ja, dann zunächst mal einen guten Nachmittag. Viele haben wahrscheinlich schon etliches hinter sich gebracht heute. Und ich werde mal versuchen, das auf eine eher persönliche Ebene zu bringen, an einem Fall aufzuzeigen, wie der Verfassungsschutz arbeitet. Ich werde zunächst mal darauf verzichten, mich vorzustellen. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, die werden mich kennenlernen. im Laufe des Vortrags allemal und anschließend gehen wir dann in die Diskussion. So, das Ganze begann im Jahr 1970 an der Universität Freiburg. Schon als Jurastudent im ersten Semester hatte ich mit Studentenpolitik zu tun, war als Pressepolitikreferent des ASTA aktiv, der mehrheitlich damals vom Sozialdemokratischen Hochschulbund gebildet wurde, sowie auch als Chefredakteur der Freiburger Studentenzeitung Basis. Und spätestens seit dieser Zeit war der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz, man kann sagen, mein ständiger Begleiter, und das fast 4 Jahrzehnte lang. Und erst nach fast 40 Jahren geheimdienstlicher Überwachung und nach 5 Jahren Verfahrensdauer hat dann das Verwaltungsgericht Köln, es war im Februar 2011, auf meine Klage hin mein Anwalt sagt, ein sensationelles Urteil gesprochen. Meine Dauerüberwachung durch den Inlandsgeheimdienst, konkret durch das beklagte Bundesamt für Verfassungsschutz Köln und die während dieses Zeitraums erfolgte Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten über mich in einer über 2000 Seiten umfassenden Personenakte, waren von Anfang an bis zur Beendigung der Beobachtung Ende 2008 unverhältnismäßig und grundrechtswidrig. So, nach dieser herben Niederlage beantragte dann die Bundesregierung die Zulassung der Berufung gegen dieses Urteil und nach weiteren 5 Jahren, hat Ende 2015 das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen die Berufung zugelassen. Und zwar wegen tatsächlicher und rechtlicher Schwierigkeiten der Rechtssache, so die Begründung. Das heißt, wir gehen nach fast 40 Jahren Überwachung und 10 Jahren Verfahrensdauer, also nach, man kann sagen, einem halben Jahrhundert, in die nächste Runde. Ausgang und Ende ungewiss, und da können bis zur endgültigen Klärung leicht noch viele Jahre oder gar Jahrzehnte ins Land gehen. Nach meiner Auffassung, ich hatte es heute Mittag schon während der Podiumsdiskussion gesagt, eigentlich ein Fall für den Bundesrechnungshof wegen Verschwendung öffentlicher Gelder. So, in eigener Sache zu reden, bedeutet ja zwangsläufig persönlich zu werden. Meine Dauerbeobachtung und Ausforschung durch den Verfassungsschutz dürfte wohl die längste Überwachungsgeschichte einer nicht organisierten Person sein, die bislang zumindest dokumentiert werden konnte. Geheimdienstlich beobachtet wurde ich, wie gesagt, schon als Jurastudent, dann als Gerichtsreferendar, seitdem ein ganzes Arbeitsleben lang in allen beruflichen und ehrenamtlichen Funktionen, also als Publizist, als Buchautor, Rechtsanwalt, parlamentarischer Berater, Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte, Mitherausgeber des alljährlich erscheinenden Grundrechte-Reports, sowie auch als Mitglied der Jury zur Verleihung des Negativpreises Big Brother Award. Und ist ja den meisten wahrscheinlich hier bekannt, der geht ja jährlich an Datenfrevler aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Erst dieses Jahr hatte ich die Ehre, den Big Brother Award an wen zu verleihen? Natürlich, endlich mal an den Verfassungsschutz, nachdem im vorigen Jahr der BND dran war und davor das Bundeskanzleramt. So, seit 2007 bin ich dann auch noch als Mitglied der Innendeputation der Bremer Bürgerschaft, also der Innenausschuss, sowie als stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen beobachtet worden. Das ist das Bremische Landesverfassungsgericht. Wobei da natürlich noch eine spezielle Problematik mit der Unabhängigkeit der Richter hinzukommt. Nun, ich erlebe es immer wieder, dass viele Menschen in ungläubiges Staunen verfallen, wenn sie von dieser rekordverdächtigen Überwachungsgeschichte erfahren. Kann das wirklich wahr sein oder leidet da einer an Verfolgungswahn? Redet er etwa von Stasi-Methoden oder vom bundesdeutschen Rechtsstaat? Ja, und tatsächlich, womit hat jemand in diesem Land der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung verdient, sein gesamtes Studenten-, Ausbildungs- und Arbeitsleben, 4 von 6 Jahrzehnten immerhin, ununterbrochen von einem Geheimdienst beobachtet und ausgeforscht zu werden? Das muss doch gute Gründe in bösem Tun haben. Und warum sonst wird ein Bürger dieses Landes quasi als gefährlicher Staats- und Verfassungsfeind einer solchen fürsorglichen Belagerung unterzogen? Nun, tatsächlich geht es um ein gesamtes, bewusstes Leben und um das, was der Verfassungsschutz, ja, man muss sagen, aus einer selektiven, ideologisch motivierten Sicht aus diesem Leben gemacht hat. Er zeichnet in Personenakten und Schriftsätzen ein aus zeitgeschichtlichen Zusammenhängen herausgerissenes Bild, konstruiert ja abstruse Anschuldigungen und bedient sich einer, ja, es ist das Richtige, einer inquisitorischen Beweisführung. Heraus kommt ein denunziatorisches Feind- und Zerrbild, in dem ich mich nicht wiedererkenne und vor dem ich auf den ersten Blick zumindest selbst erschrecken würde. Letztlich geht es um die Deutungshoheit über ein politisches Leben, über politisches Handeln und politische Kontakte, deren sich der Verfassungsschutz mit seiner obsessiven Gesinnungsschnüffelei und seiner amtlichen Interpretation bzw. Fehlinterpretation bemächtigte. Ja, und nun musste ich also versuchen, mir diesen Teil meiner Lebensgeschichte wieder anzueignen, um die Deutung politischer Vorgänge, die Deutung politischer Entwicklungen nicht einem letztlich unkontrollierbaren, skandalträchtigen Geheimdienst zu überlassen. Und ich musste mich dabei auch der bangen Frage stellen, was das Wissen um meine Beobachtung und die Negativbewertung durch den Verfassungsschutz mit mir und aus mir gemacht hat. Ob sich etwa mein Verhalten dadurch geändert hat, ob ich mich womöglich schleichend anpasse, Themen oder Kontakte meide, also ob Schere im Kopf klammheimlich ihr zerstörerisches Unwesen treibt. Nun, diese Aufarbeitung und Selbsthinterfragung, die muss öffentlich geschehen, denn auch die bundesdeutsche Zivilgesellschaft und ihre kritischen Mitglieder müssen sich angesichts eines solch exemplarischen Falles, eigentlich aller Fälle, die es da so gibt, die dringliche Frage stellen, was all dies für die Meinungs- und Pressefreiheit, für Mandatsgeheimnis und Informantenschutz, für Dialogbereitschaft und Offenheit in einem Land bedeutet. Insofern handelt es sich um ein brisantes Lehrstück in Sachen Staatskunde, ein Lehrstück in Sachen Bürgerrechte und Demokratie. Selbstverständlich ist das kein Einzelfall. Schließlich gab und gibt es zahlreiche andere Fälle von Bespitzelung mit zum Teil weit gravierenderen Folgen, ob in Zeiten der Kommunistenverfolgung der 50er und 60er Jahre, in Zeiten der Berufsverbote und des deutschen Herbstes der 70er Jahre oder erstarkender politisch-sozialer Bewegungen der 80er Jahre. Auch nach dem offiziellen Ende des Kalten Krieges bis heute sind ja bekanntlich Parteien, Gewerkschaften und politische Organisationen immer wieder bespitzelt und infiltriert worden und auch Anwälte, Abgeordnete und Journalisten. Die Überwachungs- und Skandalgeschichte des Verfassungsschutzes ist jedenfalls ellenlang. Darüber gab es ja heute Morgen auch schon ein Seminar. Was wirft mir nun allerdings dieser Inlandsgeheimdienst durch die Jahrzehnte hindurch eigentlich vor? Zunächst legt er mir meine beruflichen und ehrenamtlichen Kontakte zu angeblich linksextremistischen oder linksextremistisch beeinflussten Gruppen zur Last. Und dazu zählen politische Parteien wie die PDS seinerzeit oder jetzt Linkspartei, die DKP, Organisationen wie die Rechtshilfegruppe Rote Hilfe oder die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Aber auch Presseorgane wie Demokratie und Recht, Blätter für deutsche und internationale Politik, zumindest früher, als sie angeblich noch aus der DDR finanziert wurde, die Zeitschrift, das Magazin Geheim, Junge Welt oder Neues Deutschland, in denen ich neben vielen anderen Medien veröffentliche oder aber interviewt wurde und werde. Nun, jeder Autor und jeder Referent freut sich über treue und kritische Leser und Zuhörerschaft. Und so nahm ich durchaus mit Genugtuung zur Kenntnis, dass Bedienstete des Bundesamts über mehrere Beamtengenerationen hinweg zu meinen treuesten Mitlesern und Mithörern gehörten, leider aber auch zu den verständnislosesten und böswilligsten. So wurde durch die Jahrzehnte hindurch alles registriert, was ich von mir gegeben habe, ob in gedruckter Form, als Artikel oder im Interview. Selbst Berichte über mich und meine Bücher wurden gesammelt und mir zur Last gelegt, wenn sie in besagten inkriminierten Medien erschienen sind. Desgleichen interessierte sich der Geheimdienst für meine Äußerungen, wenn ich referierte und diskutierte, etwa auch in öffentlichen Veranstaltungen, aber eben auch in geschlossenen Sitzungen. Das Bundesamt identifizierte mich dabei unzulässigerweise mit jenen Medien, in denen ich publizierte, mit jenen Veranstaltern, bei denen ich referierte und Diskussionen führte und mit meinen Mandanten, die ich beraten habe. So, aber eigene verfassungsfeindliche Ziele und Beiträge wurden mir zunächst nicht unterstellt. Also, nicht, was ich sagte oder schrieb, war von Bedeutung und für die Beobachtung entscheidend, sondern in welchem politischen Umfeld das geschah. Meine diesbezüglichen Kontakte verdichtete das Amt zu einem regelrechten Kontaktprofil, das mir als eine Art Kontaktschuld angelastet wird. Hieraus folgert das Bundesamt schließlich messerscharf eine sogenannte nachdrückliche Unterstützung solcher nicht verbotenen, aber als linksextremistisch geltenden Personenzusammenschlüsse und Presseorgane, die ich so wörtlich als prominenter Jurist aufgewertet und gesellschaftsfähig gemacht haben soll. Ja, später, ich gehe jetzt ins Urteil, später hat demgegenüber das Verwaltungsgericht Köln unmissverständlich festgestellt, dass solche beruflichen Einzelkontakte nicht automatisch zu Unterstützerhandlungen zugunsten linksextremistischer Parteien oder Organisationen erklärt werden könnten. Der Verfassungsschutz habe insofern unverhältnismäßig und rechtswidrig gehandelt. Ja, dabei hatten die Verfassungsschützer tatsächlich alle Not, die jahrzehntelange Überwachung einer Person, die keiner politischen oder gar einer extremistischen Organisation oder Partei angehörte, nur auf deren berufliche Kontakte zu stützen und mit nachdrücklicher Unterstützung zu rechtfertigen. Deshalb verstieg sich das Bundesamt zu folgender abenteuerlichen Konstruktion. Zitat: Dabei agiert er ganz bewusst nicht als Mitglied einer offen extremistischen Partei oder Organisation, nicht etwa, weil er sich von den verfassungsfeindlichen Zielen der unterstützten Organisation distanziert, sondern weil er so seine Glaubwürdigkeit nach außen als vermeintlich unabhängiger Experte zu wahren versucht. Zitat Ende. Ein bisschen verschwurbelt, aber darin steckt die diffamierende Behauptung, ich sei seit Jahrzehnten taktisches Nichtmitglied diverser, durchaus disparater extremistischer Parteien oder Organisationen, sozusagen als ideeller Gesamtlinksextremist. Doch dabei blieb es nicht. Das Bundesamt ließ im Laufe des Gerichtsverfahrens und nach Einschaltung einer teuren Anwaltskanzlei die Anschuldigungen gegen mich stufenweise eskalieren. So mit dem Vorwurf, ich sei nicht nur Unterstützer, sondern zeitweise doch auch Mitglied in linksextremistischen Personenzusammenschlüssen gewesen, nämlich im Sozialdemokratischen, später Sozialistischen Hochschulbund SHB. In Wahrheit war ich niemals SHB-Mitglied, also eine vollkommene Falschmeldung, aber für ganze 2 Monate immerhin im SHB-Vorstand. 2 Monate. Der nächste Vorwurf betraf meine Redaktionstätigkeit für das geheimdienstkritische Magazin Geheim, das geheimdienstliche Machenschaften und Skandale aufdeckt und immer wieder CIA-Agenten in aller Welt enttarnte mit entsprechenden diplomatischen Verwicklungen, die daraus entstanden. Eines Tages, das war in den 90er Jahren, stufte der Verfassungsschutz dann geheim als linksextremistisch ein, sodass ich amtlicherseits zum Mitglied eines linksextremistischen Personenzusammenschlusses befördert wurde. Und die letzte Eskalationsstufe, das Bundesamt zieht auch das nun erst im Laufe des Verfahrens, das von mir Geschriebene und Gesagte in Misskredit und setzt es dem Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit aus, also nachgeschobene Gründe und Vorwürfe, die zuvor offenbar für meine Beobachtung keinerlei Rolle gespielt hatten, die aber nun im Laufe des Gerichtsverfahrens, also nachträglich, die unglaubliche Überwachungsgeschichte zusätzlich rechtfertigen sollten. Mit meiner diffamierenden Kritik der bundesdeutschen Sicherheitspolitik, der Sicherheitsorgane und besonders des Verfassungsschutzes, darüber hinaus mit meiner Kritik am KBD-Verbotsurteil und an den Berufsverboten, die es in der Bundesrepublik nach offizieller Lesart nie gab. Es gab keine Berufsverbote. So nun der absurde Vorwurf, wolle ich den Staat wehrlos machen und den linksextremistischen Bestrebungen und der revolutionären Umwälzung schutzlos ausliefern. Ein interessanter Vorwurf. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, was mir da so alles zugerechnet wird. Außerdem wird mir mangelnde Distanzierung von der DDR, der Stasi, der UdSSR, dem Gulag und allen Verbrechen des Kommunismus zur Last gelegt. Wie? Wirklich? Wortwörtlich? Gleichzeitig werde ich aber der einseitigen Kritik am Westen bezichtigt, obwohl ich durchaus auch intensiv an der Aufarbeitung der DDR-Stasi-Vergangenheit mitgewirkt habe, auch im Bundestag. Später stellen nun die Verwaltungsrichter in ihrem Urteil vom 3.2.2011 demgegenüber klar und deutlich fest, dass auch scharfe, provokante, polemische oder ironische Kritik an staatlichen Sicherheitsorganen wie Polizei oder Geheimdiensten kein Grund für eine geheimdienstliche Überwachung sein darf, genauso wenig wie substanziierte Kritik, das Bundesamt spricht von Agitation, etwa am KBD-Verbot, an Berufsverboten, an der Polizeientwicklung oder am Verfassungsschutz selbst. Auch die bloße Kritik an wesentlichen Elementen der Verfassung oder tragenden Bestandteilen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so die Richter, reiche als Anlass nicht aus, um eine verfassungsfeindliche Bestrebung zu bejahen und einen Staatskritiker zum Staatsfeind zu erklären und unter geheimdienstliche Beobachtung zu stellen. Soweit das Gericht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz maßte sich also insgesamt eine Deutungshoheit über meine Texte und auch über nicht geschriebenes wohlgemerkt an und übte sie in geradezu inquisitorischer Weise aus. Und zwar etwa nach dem dokumentierbaren Motto, Zitat, was der Kläger, also ich, da äußert, klingt zwar auf den ersten Blick ganz demokratisch, aber gemeint hat er etwas ganz anderes. Beispiel. So habe ich des Öfteren davon geschrieben, dass es zur Lösung bestimmter Probleme einer grundlegenden gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderung bedürfe. Das können sicher viele unterschreiben. Ja, was macht der Verfassungsschutz? Er kramt das politische Wörterbuch der DDR aus seiner Asservatenkammer, in dem zu lesen sei, was ich mit grundlegender Veränderung eigentlich meinte, nämlich eine sozialistische Revolution, die mit der Verfassung nicht zu vereinbaren sei. Diese ideologische Textinterpretation, die führen allerdings sehr weit zurück in die tiefsten 60er, 70er Jahre des Kalten Krieges, dessen überwunden geglaubter Geist hier traurige Urstände feiert. Wie habe ich von meiner Überwachung überhaupt erfahren? Ich habe sie darüber erfahren, weil ich, es war 1996, beim Bundesamt einen Antrag auf Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten gestellt hatte. Als Antwort bekam ich ein lückenhaftes Personendossier mit einer ersten Sündenliste, Artikel, Interviews, Reden in den falschen Zeitungen oder Veranstaltungen. Und die ging bis 1970, also damals schon 25 Jahre zurück. Etwa alle zwei Jahre fragte ich erneut nach, was denn jeweils die neueste Sündenliste und das Sündenregister ist, um es auch kennenzulernen, das mir dann auch prompt zugeschickt wurde. Da die Überwachung trotz medialer Kritik und öffentlicher Proteste munter weiterging, auch in Zeiten der rot-grünen Bundesregierung, immerhin habe ich die Grünen lange Zeit auf Bundesebene und in Niedersachsen beraten, aber ein Bundesinnenminister Otto Schily war da davor, reichte ich Ende 2005 dann über meinen Freiburger Anwalt Udo Kaus, der ja auch hier heute bei der Podiumsdiskussion dabei war, reichte ich beim zuständigen Verwaltungsgericht Köln Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland ein, um volle Einsicht in meine Personenakte zu bekommen und die jahrzehntelange Überwachung gerichtlich für rechtswidrig erklären zu lassen. Der 5 Jahre dauernde Prozess hat einiges zutage gefördert. Das Gericht verdonnerte das Bundesamt dazu, meine gesamte Personenakte seit 1970 vorzulegen, was auch nach vielen, vielen Monaten geschehen ist, zum überwiegenden Teil allerdings mit geschwärzten Textstellen. Ganze Seiten sind entnommen, von allen weit über 2000 vorgelegten Aktenseiten. Das ist immerhin so ein Stapel, den ich immer noch zu Hause, der versperrt irgendwie den Weg, ne? Aber er liegt da noch rum. Davon sind etwa 85% ganz oder teilweise unleserlich oder manipuliert oder gar nicht vorgelegt worden. Also nur rund 15-20% sind offen und vollständig lesbar. Wie das dann aussieht, nur zur Veranschaulichung. Die Personenakte zu mir, geschwärzte Fassung. So sieht das dann aus. Dann kommt eine Sperrerklärung des Bundesinnenministeriums. Darauf beruhen nämlich diese ganzen Manipulationen. Da wird jede einzelne Seite aufgelistet. Das ist jetzt nur ein Auszug. Das geht dann seitenweise so weiter. Jede einzelne Seite. Und jede einzelne Seite wird begründet, warum da geschwärzt werden muss, warum die Seite entnommen werden muss oder dergleichen mehr. Ich überschlage das mal. Dann heißt es, plötzlich in der Akte gemäß Sperrerklärung der Akte entnommen. Dann sieht eine Akte ein so aus, was bleibt über? Der Name, immerhin. Dann weiß man wenigstens, um wen es geht und das Datum, als es angelegt worden ist. So, dann, das sind solche Personenakten und schöne, grafisch wohlgestaltete Streichungen. Da fragt man sich allerdings auch, warum ist das nicht ganz entnommen worden? Ne? Warum gibt man sich die Mühe und lässt oben noch das Datum oben über und den Namen? Und dass da ganz unterschiedliche Charaktere am Werk waren, sieht man hier. Ne? Das eine eher akribischer, das andere ein bisschen freihändiger. Ich hatte einmal eine kleine Ausstellung davon gemacht. Ich denke, das wäre groß an der Wand durchaus. Also zu Hause will ich es nicht haben, ne? Aber ist sehenswert. Ne? Und was dann so, was bedeutet, das wissen wir nicht so ganz genau, ne? Aber auch Streichungen. Na, also das geht dann einfach munter so weiter. Eine eigentlich doch eher erheiternde Geschichte, wenn ich es denn trotzdem zu lesen kriegte, aber es hat nicht geklappt. Wo sind wir? Ja, die Verheimlichung ganzer Aktenteile geht eben, ich hatte es schon gezeigt, auf umfangreiche Sperrerklärungen des Bundesinnenministeriums als oberste Aufsichtsbehörde des Bundesamtes zurück. Und die Begründung, würde ihr Inhalt bekannt, könnte dies dem Wohl des Bundes oder eines Bundeslandes Nachteile bereiten. Das Staatswohl wäre also gefährdet. Die Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes würde beeinträchtigt, wenn verdeckte Arbeitsweise und operative Interessen bekannt würden. Das nennt sich dann Ausforschungsgefahr. Und die Geheimhaltung diene in allererster Linie dem Schutz der Informationsquellen, deren Identität nicht enttarnt werden dürfe. Das ist der sogenannte berühmt-berüchtigte Quellenschutz, dem im Falle einer Enttarnung dieser Quellen wären sämtliche V-Leute, Hinweisgeber und Verfassungsschutzbedienstete, die über mich berichteten oder die sich mit mir beschäftigten, an Leib und Leben gefährdet. Jetzt kennen die mich ja schon 40 Jahre lang. Ne? Die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ne? Und was da offenbar für Gefahren lauern. So, und gegen diese Aktenverweigerung klagte ich dann parallel vor dem hierfür zuständigen Bundesverwaltungsgericht, um Sperrerklärungen und Geheimhaltung in einem sogenannten In-Kamera-Verfahren überprüfen zu lassen. Ja, dabei handelt es sich um ein rechtsstaatlich höchst problematisches Geheimverfahren. Das ist eine zwangsläufige Folge von Geheimdienstarbeit, die sich dann bis hinein in justizielle Verfahren verlängert. Nach ihrer Auswertung der gesperrten Aktenteile in geheimer Sitzung und in einem abhörsicheren Raum, also denen wurde die ganze Akte in Reinschrift vorgelegt, den speziellen Richtern des Senats, ohne meine Mitwirkung und ohne Mitwirkung meines Anwalts. Und die Richter kamen dann, nachdem sie das alles gesichtet haben, zu dem Ergebnis, dass diese Aktenteile alle weiterhin aus Gründen des Quellenschutzes, der Ausforschungsgefahr und des Staatswohls geheim gehalten werden müssten. Und wegen dieser höchstrichterlich abgesegneten amtlichen Beweismittelunterdrückung, so möchte ich das mal bezeichnen, im staatlichen Geheimhaltungsinteresse, konnte selbst das Verwaltungsgericht Köln keinen vollständigen Einblick in die Personenakte nehmen und nur auf dieser äußerst eingeschränkten Beweisgrundlage seine Entscheidung über Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der Dauerüberwachung treffen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen, was das ja unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten bedeutet. Ne? Selbst das Gericht konnte also nur die geschwärzte Akte berücksichtigen bei seinem Urteil. Dennoch ist die verbleibende Dokumentensammlung recht aufschlussreich. So hat mich zumindest mal sehr erstaunt, wie viele Behörden, andere Stellen und Personen sich in meinem Fall als denunziatorische Zuträger für den Verfassungsschutz betätigt haben und wie viele Spitzelberichte über meine Vorträge und sonstige Aktivitäten angefertigt worden sein müssen, ohne dass ich sie allerdings dann im Einzelnen lesen konnte. So, wenige Tage vor dem ersten Verhandlungstermin vor dem Verwaltungsgericht Köln, es war Ende 2008, teilte das Bundesamt dem Gericht überraschend mit, dass meine Beobachtung nach aktuell erfolgter Prüfung durch das Bundesinnenministerium und das Bundesamt eingestellt worden sei und die zu meiner Person erfassten Daten löschungsreif seien. Ohne Klage. Ohne Klage wäre ein Ausstieg aus dieser Überwachungsgeschichte wohl kaum erfolgt, sodass ich womöglich weiterhin bis ins hohe Rentenalter unter Beobachtung stünde. Ob man jedoch der lapidaren Mitteilung Glauben schenken kann, ist keinesfalls gesichert, zumal eine Wiederaufnahme jederzeit möglich wäre. Noch wenige Monate vor der Einstellung hatte das Amt auf meiner weiteren Überwachung bestanden, selbst auf die besorgte Nachfrage des vor sich sitzenden Richters hin, ob meine zwischenzeitlich erfolgte Wahl zum stellvertretenden Richter am Staatsgerichtshof in Bremen nicht daran etwas ändern müsse. Nein, erklärte das Bundesamt noch ungerührt und forsch, auch Richter können unter gewissen Voraussetzungen, die bei mir eben vorlägen, beobachtet werden, trotz ihrer verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit. Also, ein vom Verfassungsschutz beobachteter Verfassungsfeind als Verfassungsrichter. Das wäre die Konsequenz. Nun, erst kurz vor der mündlichen Verhandlung kam dann die Kehrtwende. Einer der Gründe, weshalb ich jetzt plötzlich nicht mehr beobachtet werden müsse, war dann doch höchst hörenswert. Die Bedrohungslage in der Bundesrepublik habe sich geändert. Die knappen Ressourcen müssten anderweitig eingesetzt werden. Und das nach 38 Jahren, in deren Verlauf die DDR unter und der Kalte Krieg zu Ende ging, sowie der internationale Terrorismus als neue Gefahr erkannt wurde, gibt es also plötzlich eine neue Bedrohungslage, die eine Umorientierung und Umschichtung im Bundesamt erforderlich macht. Übrigens, zeitgleich hat der rechte Terror des NSU unbehelligt von Verfassungsschutz und Polizei seine Blutspur durch die Republik ziehen können. Außerdem behauptete das Amt, ich sei nicht mehr so viel in linksextremistischen Kreisen unterwegs. Tja, die teils merkwürdige, teils unglaubwürdige, teils lächerliche Begründung der Beobachtungseinstellung lässt eher darauf schließen, dass nach einem Notausstieg gesucht wurde, um eine unhaltbare Situation zu beenden. Die haben auch gemerkt, vor Gericht haben sie doch eher einen schlechten Stand. Ist immer schön kritisch nachgefragt worden. Jedenfalls frage ich mich bis heute, was ich an meiner Arbeit, meinen beruflichen Aktivitäten und beruflichen Kontakten derart änderte, dass es nach 4 Jahrzehnten zu einer solchen Kehrtwende kam. Habe ich noch immer die gleichen oder ähnlichen Kontakte wie bisher, sowohl in höchste staatliche Ämter und Funktionen als auch in Bereiche, die dem Verfassungsschutz als linksextremistisch gelten und die ihn wahrscheinlich weiterhin missfallen müssten und auch zu weiterer Überwachung reizen müssten. Eher sind noch weitere dazugekommen, darunter zahlreiche internationale Kontakte und auch meine Texte sind, so hoffe ich und meine Leserschaft wenigstens, keinesfalls harmloser geworden. Nun, ich muss natürlich zugeben, es war schon ein eigenartiges Gefühl, nach so langer Zeit fürsorglicher Dauerüberwachung plötzlich zu erfahren, nicht mehr unter geheimdienstlicher Beobachtung zu stehen, sozusagen außer Kontrolle und staatsschutzlos. Doch ich fühlte mich erleichtert. Denn ich hatte immer damit rechnen müssen, dass es letztlich keine Vertraulichkeit mehr gab. Ein Umstand, der auch mein gesamtes soziales Umfeld erheblich irritierte. Und wie sich herausstellte, war diese Irritation nicht unberechtigt. Ein ganzes Netzwerk von V-Leuten, Informanten, anderen Zuträgern versorgte den Verfassungsschutz mit unzähligen Informationen, die von Bediensteten des Bundesamtes fleißig gesammelt, gespeichert und bewertet wurden, im diensteifrigen Bemühen, ein Persönlichkeits- und ein Kontaktbild von mir zu zeichnen. Und nach Aussagen des Bundesamts ging es tatsächlich darum, mein Gesamtverhalten zu erfassen und von meiner Person ein Gesamtbild zu erstellen. Jetzt komme ich mal auf einen besonders heiklen Bereich. Ich musste nämlich immer befürchten, dass bei meiner publizistischen Arbeit, etwa für die Buchprojekte der Apparatermittlungen in Sachen Polizei, vielleicht erinnern sich manche noch an dieses Werk von Anfang der 80er Jahre, oder Im Schatten des Rechts, Methoden einer neuen Geheimpolizei, oder geheime Informanten, V-Leute des Verfassungsschutzes, Kriminelle im Dienste des Staates oder Menschenrechte in Zeiten des Terrors, dass ich dafür meine oft heiklen Recherchen und Kontakte zu bestimmten Informanten, dass das vom Verfassungsschutz möglicherweise ausgespäht wird und meine Informanten dadurch gefährdet würden. Und tatsächlich habe ich auch mehrfach erfahren müssen, dass meine Kontaktpersonen etwa im Zusammenhang mit meinen Polizeirecherchen, dass die Kontakte ausgeforscht wurden. Da kam es vor, dass ich mich verabredet hatte in einem Café in Hamburg mit einem Informanten aus der Polizei und der hat sofort den Rückzieher gemacht, als wir da auftauchten. Er sagte, nee, also das halbe Café ist voller Spitzel, also die kenne ich. Ich weiß, wie die arbeiten und wie das aussieht. Also, da musste man manches abbrechen an Recherchen und an Treffen und Kontakten. die jeweiligen Whistleblower kannten eben, wie gesagt, ihre Zuträger, die Zuträger aus ihrer Behörde. Um meine Informanten aber dennoch so gut wie möglich zu schützen, bedurfte es dann oft anstrengender, zeitraubender, kostspieliger Klimmzüge. Und in Einzelfällen eben mussten, wie gesagt, Kontakte unterbleiben, abgebrochen werden. Aber glücklicherweise ist keiner meiner Informanten jemals zu Schaden gekommen. Wenn ich mal von zwei Fällen absehe, es waren Informanten aus dem Polizeibereich, organisierte Kriminalität und die Verwicklungen der Polizei in diese organisierte Kriminalität. Es war in Hamburg, der Hamburger Polizeiskandal der 80er Jahre. Da gab es zwei Zeugen, die uns berichtet haben. Und es gab anschließend auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und in diesem Ausschuss sollten sie auch als Zeugen gehört werden. Diese Zeugen, drei Zeugen waren es, im Hamburger Polizeiskandal sind auf dubiose Weise ums Leben gekommen. Kurz bevor sie aussagen sollten vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss. Der eine ist vor die U-Bahn gefallen, ein anderer ist an einer Werkstatt verbrannt und ein dritter mit knappen 40 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. So, zurück zu dieser Problematik Informantenschutz. Später heißt es im Urteil dazu wörtlich: Auf Seiten des Klägers, also meiner Seite, ist zu berücksichtigen, dass die weithin bekannte Sammlung von Daten zu seiner Person im Hinblick auf seine journalistische Arbeit, aber auch seine rechtsberatende Tätigkeit im parlamentarischen Raum als schwerwiegender Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Positionen zu bewerten ist. Denn gerade ein Journalist wird sich möglicherweise bei der Abfassung von Artikeln veranlasst sehen, etwa bestimmte Signalwörter zu meiden oder Kritik nicht so drastisch zu formulieren, wie eigentlich beabsichtigt. In Klammern, der Kläger sprach diesbezüglich in der mündlichen Verhandlung von der Schere im Kopf. Dabei kommt für den Kläger erschwerend hinzu, dass vor allem bei Recherchen in seinem Haupttätigkeitsfeld innere Sicherheit eine besondere Vertrauensbasis zu Auskunftspersonen nötig ist, die durch eine Beobachtung seitens des Verfassungsschutzes erheblich tangiert wird. Zitat Ende. Ja, dies ist prinzipiell auch für meine Anwalts- und Menschenrechtsarbeit gültig, denn auch als Rechtsanwalt, als Strafverteidiger musste ich mit geheimdienstlicher Ausforschung rechnen. Seit meine Überwachung nicht mehr zu verheimlichen war, sah ich mich auch genötigt, meine Mandanten darüber aufzuklären. Ich hatte immer wieder mit besorgten Rechtssuchenden zu tun, die verständlicherweise Probleme hatten, sich mir an unbefangen zumindest anzuvertrauen. Manche sind abgesprungen, wie viele den Kontakt zu mir deshalb erst gar nicht suchten, das kann ich selbstverständlich nicht ergründen. Auf der anderen Seite wollten allerdings auch gerade deshalb Menschen Rat von mir, um zu erfahren, wie man sich gegen geheimdienstliche Überwachung zur Wehr setzen kann. Alles in allem, das Mandatsgeheimnis und der Informantenschutz waren jedenfalls so nicht mehr durchgängig zu gewährleisten. Die verfassungsrechtlich geschützten Vertrauensverhältnisse zwischen Anwalt und Mandant sowie zwischen Journalist und Informant waren erschüttert. Meine Berufsfreiheit und berufliche Praxis damit mehr als beeinträchtigt. So, ich komme zum Schluss und zum Fazit, dass ein Geheimdienst wie der Verfassungsschutz über 4 Jahrzehnte lang unkontrolliert, offenbar gab es da keine interne Kontrolle, und rechtswidrig eine, ja, sagen wir mal, politisch unabhängige Person, zudem einen zweifachen Berufsgeheimnisträger beobachten, personenbezogene Daten erfassen, sammeln, auswerten und übermitteln kann und dass er dann auch noch den größten Teil der Personenakte geheim halten darf, das beweist ganz deutlich die These, dass es sich letztlich um eine demokratieunverträgliche Institution handelt, für die das Prinzip demokratischer Transparenz und Kontrollierbarkeit praktisch nicht gilt. Und nun bescheinigte das Verwaltungsgericht Köln dem Inlandsgeheimdienst einen 40-jährigen Grundrechtsbruch. Das muss man erst mal hinkriegen, ne? Das Gericht hat ohne Ausnahme in allen Punkten festgestellt, dass bei mir, Zitat, keine tatsächlichen Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorliegen. Im Gegenteil, so das Gericht, was allgemein seine Haltung zu verfassungsrechtlichen Grundlagen betrifft, fordert der Kläger in vielen Beiträgen gerade die strikte Einhaltung verfassungsrechtlicher Vorgaben ein. Zitat Ende. Und tatsächlich. Wie oft habe ich als Sachverständiger im Bundestag oder in Landtagen die Abgeordneten vor der Verabschiedung bestimmter Sicherheitsgesetze wegen Verfassungswidrigkeit gewarnt, zumeist allerdings ohne Erfolg. Erst Jahre später kam dann das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht selten zum gleichen Ergebnis. Ich erinnere nur an den großen Lauschangriff, die präventive Telekommunikationsüberwachung, den Fluggastdatentransfer an US-Sicherheitsbehörden, Befugnis im Luftsicherheitsgesetz zum präventiven Abschuss eines gekaperten Passagierflugzeugs durch das Militär. Gerade neulich hatten wir ja diesen Fernsehfilm Terror dazu, immerhin eine staatliche Lizenz zur gezielten Tötung unschuldiger Menschen. Auch die exzessiven Rasterfahndungen nach islamistischen Schläfern sind für verfassungswidrig erklärt worden. Die heimliche Online-Durchsuchung von PCs mit Staatstrojanern, die Antiterror-Datei, präventive Terrorabwehrbefugnisse des Bundeskriminalamts, die anlass- und verdachtslose Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten und so weiter und so fort. Es ist eine, ich kann es kaum noch aufzählen in angemessener Zeit, was da an verfassungswidrigen oder teilweise verfassungswidrigen Gesetzen in den letzten Jahren, sagen wir mal im letzten Jahrzehnt oder noch ein bisschen länger, zustande gekommen ist. Aber Frage, wo war da der Verfassungsschutz eigentlich? Die könnte man sich ja auch mal fragen. So, schon in der zweiten mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter festgestellt, dass in dem Verfahren zwei Denkwelten aufeinanderprallten. Das Gericht problematisierte dabei auch, dass durch die einseitige Auswahl des erfassten Materials durch den Verfassungsschutz zwangsläufig ein falsches Bild vom Kläger und seinen beruflichen rechtspolitischen Aktivitäten entstehen müsse. Deshalb hätte ich ein berechtigtes Rehabilitierungsinteresse, dem das Urteil im vollen Umfang entspricht. Meines Erachtens prallen in diesem Streitfall tatsächlich zwei unterschiedliche Denkwelten, politische Kulturen und Grundhaltungen aufeinander. Auf der einen Seite die Kultur oder vielleicht eher Unkultur des Ausspähens, Stigmatisierens und Ausgrenzens im Namen von Sicherheit und Staatswohl. Und auf der anderen Seite die Kultur der demokratischen Transparenz, des offenen und kritischen Dialogs im Namen von Demokratie und Freiheit, den ich im Übrigen in allen meinen beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten suche und führe, und zwar nicht selten gegen den Mainstream und gesellschaftliche Ausgrenzungsbereitschaft und ohne allzu große politische Berührungsängste, gerade auch gegenüber Personen und Gruppen, die nicht verboten sind, ihrerseits aber unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen und die allein deswegen in den Augen vieler als geächtet gelten und mit denen man ja tunlichst nicht diskutieren sollte. Etwa bestimmte sozialistische, kurdische oder iranische Gruppen, islamische Gemeinschaften, Muslime oder sonstige Migranten, die durch den staatlichen Antiterrorkampf ihrerseits immer wieder unter Generalverdacht gestellt wurden. Ich kann es jedenfalls nicht hinnehmen, dass verfassungskonforme und bürgerrechtliche Kräfte als Unterstützer extremistischer Kreise stigmatisiert werden, sobald sie in ihrer Arbeit bestimmte politische Spektren nicht ausgrenzen und gesellschaftlich isolieren, sondern sie bewusst in den politischen oder politisch-demokratischen Willensbildungsprozess einbeziehen. Eine offene und liberale Demokratie lebt von Kritik und kontroverser politischer Diskussion. Und nichts anderes ist mir eigentlich vorzuwerfen. Es ist jedenfalls Gift für eine demokratische Gesellschaft, wenn solches unter geheimdienstliche Beobachtung und Kuratel gestellt wird. Und letzter Satz. In diesem Zusammenhang möchte ich dann doch noch abschließend an einen Ausspruch des Schriftstellers und Hörspielautors Günter Eich erinnern, den ich im Übrigen in meinem Abitur 1997 war das, mit Bedacht als Aufsatzthema ausgewählt hatte und der in gewisser Weise dann auch zu meinem Lebensmotto wurde. Zitat, oder kommt jemand schon drauf, was das sein soll? Ja, Zitat, seid unbequem, seid Sand, nicht Öl im Getriebe der Welt. Zitat Ende und Vortragsende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.